Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher. Hallo.
Sie haben das Internet kaputt gemacht, so lautete der Aufschrei am Dienstag, nachdem das EU-Parlament in Brüssel ja die umstrittene Urheberrechtsreform angenommen hatte.
Upload-Filter drohen, Meinungsfreiheit und Kreativität im Netz sind in Gefahr. Und was nun alles erlaubt und verboten sein wird, ist selbst unter Fachleuten nicht endgültig geklärt.
Unsere Frage daher heute: Wie kaputt ist das Netz wirklich? Das werden wir gleich besprechen, und zwar unter verschiedenen Aspekten. Zuerst klären wir mit Kritikern der Reform, was uns erwartet und wie es jetzt weitergeht.
Und dann wollen wir auch noch wissen, wie sich die neue Rechte im Netz organisiert und vernetzt, im Gespräch mit dem Investigativjournalisten Christian Fuchs.
Und wir sprechen über Dark Social, das hört sich düster an und ist es vielleicht auch. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur.
Gerade beim Netlabel Dusted Wax Kingdom erschienen, psychedelisch angehauchter instrumenteller Hip-Hop von Ego Dome. No More Clouds heißt dieser Track.
Was wurde nicht alles über die vom EU-Parlament geplante Urheberrechtsreform diskutiert? Was wurde daran kritisiert? Was wurde dagegen gewettert, getwittert, geblockt und demonstriert? Und dann, ohne Änderung und Anpassung, hat das EU-Parlament den Entwurf einfach so angenommen.
Verlage und Verwertungsgesellschaften freuen sich. Sie sehen ihre Rechte und ihre Urheber stärker verteidigt. Doch fast alle Experten, die wir im Laufe der letzten Wochen so befragt haben, die waren sich einig, die Reform ist für das Netz fatal, denn sie wird große und kleine Plattformen dazu zwingen, Upload-Filter einzubauen, die nicht zwischen Urheberrechtsverletzung und Parodie unterscheiden können.
Kritiker sehen jetzt natürlich die Meinungsfreiheit und Kreativität auch im Netz bedroht. Und jetzt, das hat sich auch unser Autor Dennis Kogel gefragt und mit den unterlegenen Kritikern gesprochen.
Und am 23. wird es richtig abgehen!
Es ist der 23. Februar 2019, Köln. Ein Monat vor der Abstimmung um die Urheberrechtsreform im EU-Parlament. Vor tausenden, größtenteils jungen Menschen steht Thomas Hackner auf einer Bühne und brüllt an. Gegen Artikel 13, einen Teil der EU-Urheberrechtsreform. Hackner ist YouTuber. Als Herr Newstime spricht er über alles, was die deutsche YouTube-Szene bewegt. Wütend ist er dabei nie. Doch die Reform könnte YouTube in Deutschland verändern und dagegen will er kämpfen, so gut es geht.
Keine Bots, wir sind keine Bots!
Und in diesem Moment wirkt es, als wären die Demos, die gleichzeitig in vielen anderen deutschen Städten stattfinden oder geplant werden, so laut, so wütend, so dringlich, dass sie in Brüssel gehört werden müssen. Am 26. März 2019 wird klar, sie waren nicht genug.
Das ist ein schwarzer Tag für das Internet. Das Europaparlament hat der Einigung zum Urheberrecht zugestimmt, und zwar mit Artikel 11 und 13. Es war aber denkbar knapp.
Julia Reda, die Politikerin, die den Kampf gegen die Reform angeführt hat, verkündet das Ergebnis in einem Video auf Twitter. Hier in Newstime, Thomas Hackner, erfährt die Nachricht kurz vorher.
Ja, man will es erstmal nicht wahrhaben und dann hat so eine Art Schock eingesetzt. Ich war da zu einem Zeitpunkt in einem Livestream, wo ich eben quasi mit meinen Zuschauern das verfolgt habe.
Mit 20.000 Zuschauern schaut Hackner die Abstimmung. Dann bricht der Livestream der EU zusammen. So ein großes Interesse war wohl nicht erwartet worden. Dann ein Anruf. Am Telefon ist der SPD-Abgeordnete Ismail Ertug. Er informiert den YouTuber über das Ergebnis.
Also eine Nachricht, die nicht nur ich, glaube ich, mit Schock entgegengenommen habe, sondern auch die Resonanz meiner Zuschauer, die da im Chat fleißig geschrieben haben, die waren auch schockiert.
Der Live-Chat rast, ist voller Wut und Schuldzuweisung.
Du hattest alles. Du hattest von Hashtag nie mehr CDU bis hin zu RIP Internet.
Vor allem aber herrscht ein Gefühl. Fassungslosigkeit.
Wir sind ja auf die Straßen gegangen. Wir waren mit 200.000 Menschen am letzten Samstag europaweit draußen und haben dagegen lautstark, inhaltsstark auch demonstriert. Aber dennoch, im Wesentlichen die Abgeordneten von der CDU wollten es nicht hören. Man hat es beim Abstimmungsverhältnis oder Verhalten gesehen.
Und diese Fassungslosigkeit birgt eine Gefahr.
Es geht ja also eigentlich darum, dass eine Generation ein Vertrauen dadurch verloren hat, dass erkennbar falsch, erkennbar auch propagandistisch argumentiert worden ist von der Politik. Und die Leute langsam anfangen zu zweifeln, ob das in anderen Bereichen nicht vielleicht ähnlich ist. Und das ist das eigentlich Schlimme.
Sascha Lobo ist Kolumnist beim Spiegel und Netzexperte. Lobos größte Sorge gilt jetzt der Europäischen Union. Er selbst würde das Projekt nicht anzweifeln, auch nicht nach der Urheberrechtsreform.
Leider scheint das jüngeren Menschen anders zu gehen. Und darin sehe ich eben eine Gefahr, der man jetzt sehr schnell und sehr präzise entgegenwirken muss. Ja, es ist doof gelaufen, das bestreite ich in keiner Sekunde, aber wir müssen trotzdem versuchen, das nicht von der Stimmung her auf die ganze Idee der EU übergreifen zu lassen.
Doch genau das ist eine Herausforderung, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut.
Und inzwischen deutet ja doch auch einiges hin, dass hinter Artikel 13 beziehungsweise hinter dieser Verabschiedung womöglich deutlich mehr stecken könnte.
Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung könnte hinter der Abstimmung ein Kuhhandel mit Frankreich um eine Gaspipeline stecken. Ein Vorwurf, der von Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, dementiert wird. Auf Twitter kursieren unterdessen Gerüchte, dass Parlamentarier falsch abgestimmt haben sollen, als es darum ging, ob bestimmte Teile der Reform abgeändert werden sollten. Sie hätten einfach die Frage nicht verstanden. Kompetenz strahlt das nicht gerade aus. Und dann verliert die Bewegung auch noch ihre wichtigste Unterstützerin.
Ich werde die Piraten zur Europawahl nicht wählen. Tatsächlich bin ich heute aus der Piratenpartei ausgetreten.
Denn Reda will nicht in einer Partei sein, die mit Gilles Bordelais einen Politiker aufstellt, der Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat. Nicht nur ein schwarzer Tag für das Internet, eine schwarze Woche. Hat sie eine ganze Generation politikverdrossen gemacht? Im Gegenteil, glaubt Hackner.
Die befassen sich mit dem Thema, die machen sich Gedanken darum und die sind politisiert worden, auch zum großen Teil durch dieses Thema. Die meisten, die auch auf diese Demonstration gegangen sind, die waren vorher noch nie auf irgendeiner Demonstration.
Hackner will den Kampf nicht aufgeben und bei seinen Followern, die ihn in Köln schreien sahen, sieht er einen ähnlichen Effekt. Genau darauf setzt auch Sascha Lobo, nicht auf Verdrossenheit, sondern auf Politisierung. Auf eine Generation, die hier gemerkt hat, dass sie kämpfen muss.
Dafür kann es taugen. Wir haben ja eine ganze Reihe von solchen Aktivitäten, Fridays for Future zum Beispiel, dass da eine Klimajugend entstanden ist. Und wenn jetzt auch noch eine Netzjugend bzw. eine Digitalgesellschaftsjugend dazu entsteht, und dafür gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen, dann kann das sogar etwas Positives haben.
Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Protestforscher Dr. Simon Theune sagt, dass wenn die Demos aufhören, der Protest weitergehen kann. Demotivation, Verdrossenheit ist nur eine Möglichkeit. Niederlagen können politische Bewegungen auch stärker machen.
Und die andere Möglichkeit ist, dass sie ihren Protest auf eine andere Ebene heben, dass sie radikaler werden, grundsätzlicher in Frage stellen, wie Demokratie funktioniert, also nicht mehr Demonstrationen organisieren, sondern zivilen Ungehorsam zum Beispiel.
Das vorläufige Ende der EU-Debatte um die Urheberrechtsreform könnte also der Anfang einer jungen Bewegung sein, deren mögliche Auswirkungen noch völlig unklar sind.
Und wie könnte diese neue Bewegung vielleicht aussehen? Geht wählen dürfte eine Möglichkeit sein, ist ja auch der Hashtag, der als Reaktion auf die Entscheidung des EU-Parlaments bei Twitter rumging. Und die Europawahlen stehen im Mai an.
Ja, aber es wird sicherlich auch Menschen geben, die nach so einem Entscheidungsprozess dann gar keine Lust mehr auf Politik haben, nach dem Motto, das bringt ja eh nichts.
Where Life Goes, so heißt dieser Song, stammt vom britischen Musiker Daniel Birch. Und mehr von dieser Mischung aus eingängigem Pop und experimentellen elektronischen Klangwelten finden sich dann auf seinem Album Stargazing, das er unter anderem bei SoundCloud veröffentlicht hat.
Breitband Topic.
Das Internet ist kaputt, hieß es nach der EU-Entscheidung zum Urheberrecht. Für manche aber funktioniert das Internet immer noch ganz gut, zum Beispiel für die neue Rechte. Die beiden Investigativjournalisten Christian Fuchs und Paul Middelhoff, die haben gerade ihr Buch Das Netzwerk der neuen Rechten veröffentlicht, in dem sie untersuchen, wo und wie die Vernetzung genau stattfindet. Wenig überraschend, natürlich auch im Netz.
Wir haben mit Christian Fuchs gesprochen und ihn zuerst nach dem Attentäter von Christchurch gefragt. Dieser Attentäter hatte sich nach eigenen Angaben im Netz radikalisiert. Außerdem gibt es wohl Verbindungen zwischen ihm und dem bekannten österreichischen Identitären Martin Sellner, gegen den deshalb jetzt ermittelt wird. Zeigt das die weltweite Vernetzung der neuen Rechten?
Zuallererst muss man sagen, der Attentäter von Christchurch ist kein neuer Rechter. Der hat sich eine Ideologie zusammengebastelt aus unterschiedlichen Strömungen der Rechten weltweit. Aber was das trotzdem zeigt, ist, dass die rechte Szene und die rechtsextreme Szene weltweit vernetzt ist. Und das sieht man sehr, sehr gut an Martin Sellner, der nicht nur die Kontakte nach Frankreich aufgebaut hat, nach Deutschland sehr, sehr stark, von den Identitären auch teilweise in Deutschland gelebt hat, sondern auch nach Übersee, also nach Amerika zum Beispiel, nach Kanada, zur Alt-Right-Bewegung und teilweise auch Aktionen der Identitären in Europa von amerikanischen Alt-Right-Aktivistinnen und Aktivisten finanziert wurden. Und man kann auch sehen, also dass sich jetzt der Attentäter an den Ideologien bedient hat. Also dieser, der große Austausch, wie er sein Manifest genannt hat, das ist die Grundlagenideologie der Identitären und der neuen Rechten hier in Europa.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch im Militärjargon eigentlich, vom Infokrieg ist da die Rede, von der rechten Trollarmee, digitale Infokrieger, alles Begriffe aus Ihrem Buch. Was sagt denn das über die Organisationsstruktur der neuen Rechten im Internet? Wie sind die vernetzt?
Das sind Begriffe, die wir zitieren, die machen wir uns nicht zu eigen. Die haben wir aus den eigenen internen Strategiepapieren der Szene, die uns vorliegen und die wir gesehen haben, und aus Chats untereinander. Und da sieht man ganz eindeutig, also gerade diese Trollarmeen sind sehr militärisch organisiert. Die haben einen Oberbefehlshaber, die haben Paladine, da gibt es Tagesbefehle. Also sie selbst sehen sich als militärische Arm der AfD im Internet, und so arbeiten sie auch. Und Martin Sellner, über den wir eben schon sprachen, sagt dann eben auch, also das gehört eben, das Trollen, das Doxing, all diese Sachen gehört im Internet dazu, und wer sich damit nicht klarkommt, darf diesen Raum einfach nicht betreten. Wir sind im Infokrieg.
Sie selbst haben das ja auch zu spüren bekommen. In Ihrem Buch beschreiben Sie kurz eine Szene, Ihnen wurde da ein Screenshot zugespielt, und da ist das dann so richtig wie als Tagesbefehl formuliert worden.
Das lief so, es war ein ziemlich unverfänglicher Tweet über ein neues Hipster-Magazin der neuen Rechten, das Arcadi-Magazin. Und dann eine Stunde später ging es dann los, massiven Besuch auf meinem Twitter-Account von Leuten, die noch nie da waren, mit Menschen, die eben so Eierkopf-Profile hatten, also man sah, es sind Fake-Profile, oder eben ganz explizit sich als Patriot oder Waldgänger bezeichnet hatten oder als Identitäre. Und dann später haben wir eben dann den Beweis bekommen, dass das an dem Tag sollten wir die Feinde sein, auf die losgegangen wird. Und das sehen wir auch in diesen internen Strategiepapieren. Also wir gehören zur absoluten Zielgruppe, also kritische Journalisten, Feministinnen, junge Frauen, eben die, die man leicht zu beeinflussen glaubt und mundtot machen möchte.
Welche Kanäle werden denn da genutzt? Also wie geht die neue Rechte da vor? Welche aktiven Gruppen gibt es? Wo kann man da unterscheiden?
Ja, also man muss kurz sagen, es gibt zwei unterschiedliche Formen der Aktivitäten im Internet der neuen Rechten. Die eine ist die offene Form, also über ihre eigenen Medien, zum Beispiel Journalistenwatch oder Kompakt Magazin, die sehr wirkmächtig im Netz sind und sehr viel geteilt werden, viel mehr als die etablierten Medien, wie die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel. Und das andere, die andere nicht sichtbare Teil, findet eben im Verborgenen statt, und das wird auf diesen Gaming-Plattformen, aber auch sehr, sehr viel über Messenger, also sehr beliebt ist Telegram zum Beispiel in der Neurechten-Szene, auch WhatsApp, da haben wir auch sehr, sehr viele Kommunikation einsehen können. Das wird benutzt zum Organisieren von Veranstaltungen, von Aktionen, von Guerilla-Aktionen. Das sind diese zwei Arten, wie das Netz genutzt wird.
Es geht ja nicht nur darum, ja, so einen Meinungskrieg zu führen, sondern es geht ja auch immer bei den Rechten darum, um eine Radikalisierung und vielleicht eine Mobilisierung von Leuten, die man bisher nicht erreicht hat. Und funktioniert sowas dann eher besser im Verborgenen oder im Offenen?
Dazu muss man sagen, dass wir haben ja zu dem Buch auch eine Karte ins Internet gestellt. Unter neuerechte.org kann man sehen, welche 150 Organisationen da in den letzten 5 Jahren entstanden sind oder revitalisiert wurden. Und das wirkt sehr viel. Das wirkt auch wie eine große, breite Strömung oder Bewegung, wie sie sich ja selber nennen. Aber es sind dahinter immer die ähnlichen Protagonisten, also nicht mehr als 100 Führungsfiguren, Strategen, die wir da sehen, immer wieder hinter jedem Verein, hinter jeder Firma, hinter jedem Verlag stecken. Und das gibt auch keinen großen Anstieg. Also ich war letztes Jahr auf einem Festival der Identitären Bewegung, und da wurde sehr viel rumgejammert, dass sie es nicht schaffen, jetzt neue Anhänger um sich zu scharen und neue Aktivisten. Also das bleibt jetzt auf so einer kritischen Masse bestehen, und weder über die offenen Kanäle noch über die verborgenen, glaube ich, schaffen sie es gerade, ihre eigenes Klientel noch zu erweitern.
Sie haben ja eben eine Gruppe, die da besonders aktiv ist, schon erwähnt. Das ist die Reconquista Germanica. Sie bezeichnen die in Ihrem Buch auch als rechte Trollfabrik. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Also wo findet die statt? Was machen diese? Wer ist das überhaupt?
Organisieren sich unter anderem Identitäre, AfD-Politiker, Nachwuchspolitiker, Publizisten der rechten Szene. Und angeblich sagen Leute, die dort undercover recherchiert haben in dem Forum, es sind bis zu 8000 Personen dort aktiv. Und das ist wirklich so total militärisch organisiert. Jeder hat seine Aufgabe. Manche basteln neue Memes, die dann im Zweifelsfall gleich gepostet werden können. Andere sind dafür zuständig, Fake-Accounts aufzubauen und die dann zu nutzen. Und das Ziel ist, dort immer den Diskurs zu beeinflussen. Also wenn man zum Beispiel zur Bundestagswahl 2017, konnte man das sehen, zum Kanzlerduell, da wurde der Hashtag Verräterduell in die Twitter-Charts gebracht, indem man einfach mit 100 Personen waren das wohl bloß, mit sehr vielen Fake-Accounts das gepostet hat. Twitter hat gedacht, das ist relevant, weil es in kurzer Zeit sehr viele Posting dazu gab. Es ist dann in die Trends gekommen. Und damit schafft man es dann, über den Hashtag auf die eigenen Inhalte, auf die eigenen Seiten die Menschen zu locken.
Das scheint mir ja so ein ganz entscheidender Punkt zu sein, dass da so getan wird, als wäre man größer, als wäre man bedeutender, als es eigentlich ist. Im Buch schreiben Sie zum Beispiel, dass 7 von den 20 meistgeteilten Hashtags zu eben dieser Bundestagswahl 2017 aus der Reconquista Germanica stammen. Das sind dann also ganz wenige Laute aber, die den Eindruck erwecken, dass da ganz viele agieren.
Absolut, das sehen Sie genau richtig. Das ist über das ganze Wirkprinzip dieser Szene, dieser Strömung. Sehr wenige Menschen, die sehr, sehr smart sind, die verstanden haben, wie die Medienlogik funktioniert, wie Social Media funktioniert. Im Gegensatz zu allen anderen sozialen Bewegungen in Deutschland hat die Neue Rechte sehr, sehr verstanden. Das bewusst einsetzen, auch als bewusst als Teil ihres Kampfes ansehen, dadurch schaffen, als breite Bewegung wahrgenommen zu werden.
Das Netzwerk der neuen Rechten, wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern. So heißt das Buch von Paul Middelhoff und Christian Fuchs, mit dem wir sprachen. Es ist bei Rowohlt erschienen, kostet knapp 17 Euro.
Und damit ab in die Klangflucht. In die begibt sich der französische Produzent und Komponist Jean Patier, aka Auditive Escape. Sein neuer Track heißt A Day. Vom Darknet ist ja des Öfteren die Rede, das dunkle Netz, das häufig im Zusammenhang mit illegalen Drogen- oder Waffenhandel erwähnt wird. Dark Social ist hingegen weniger bekannt als Begriff.
Er steht für die von außen kaum einsehbare Form von Internet-Traffic, der über persönliche E-Mails und geschlossene Gruppen in sozialen Netzwerken oder Messenger-Diensten abgewickelt wird. Klassenchats oder Nachbarschaftsgruppen sind dafür Beispiele.
Harmlos eigentlich. Allerdings kann diese Form der Kommunikation, die praktisch unter Ausschluss der klassischen Öffentlichkeit stattfindet, natürlich auch missbraucht werden, wenn es eben nicht mehr um Fragen geht wie, wer backt jetzt den Kuchen für den Kuchenbazar oder wollen wir gemeinsam vielleicht unsere Straße begrünen oder so.
Dark Social kann zur politischen Kommunikation eingesetzt werden. Auch die Neue Rechte nutzt diese Kanäle ja, wie wir eben besprochen haben. Auch der brasilianische Präsidentschaftswahlkampf wurde offenbar gezielt manipuliert, indem in WhatsApp-Gruppen Falschmeldungen verbreitet wurden. Da fehlt ein Korrektiv. oder nicht? Eine Frage, die wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann besprechen. Hallo.
Hallo.
Dark Social, also das nächste Thema, dass das Versprechen, das Internet würde freie Kommunikation und Mitsprache beflügeln, ad absurdum zu führen scheint. Kommunikation scheint sich im Gegenteil in geschlossene Gruppen zurückzuziehen, in verschlüsselte Chats. Ist das ein Problem?
Ich würde sagen, wie so vieles im Internet ist es ambivalent. Ambivalent in dem Sinne, dass wir einerseits davon profitieren. Es gibt ja nicht nur individuelle Autonomie, sondern auch kollektive Autonomie. Das soll die Demokratie ja gewährleisten. Und die neuen Gemeinschaften, die sich im Internet ausprägen, sind eine Form der Voraussetzung von kollektiver Verständigung für die Menschen, die miteinander reden wollen. Insofern ist es aus meiner Sicht auch ein Gewinn, dass wir Messenger-Dienste haben, die es uns erlauben, in Gruppen verschiedener Größen, aber auch international zum Beispiel, sich zu verständigen. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, würde ich auch aus meiner Selbstbeobachtung so unterschreiben, dass viel der Kommunikation, die einstmals offen und für alle sichtbar im Internet stattgefunden hat, sich stärker zurückzieht.
Und warum ist das so? Also warum wird mehr privat diskutiert als früher? Würden Sie sagen, das ist vielleicht auch so eine Art Versagen der klassischen Medien?
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, also das war im Bereich der Internet Governance, also die globale Regulierung des Internet, da hat die Kommunikation über die ersten 10, 15 Jahre überwiegend über offene Mailinglisten stattgefunden, die jeder abonnieren konnte und deren Archive öffentlich zugänglich waren, sodass für alle, die sich interessierten, die nachvollziehen konnten, was dort diskutiert worden ist und sie sich auch beteiligen konnten. Und dieses Modell ist irgendwann gescheitert, weil mehr und mehr Menschen diese Listen abonniert haben, die eher gestört als konstruktiv beigetragen haben und deshalb die Verständigung immer unmöglicher wurde. Also sie wurde verunmöglicht durch die Vielfalt der Leute, die sich beteiligt haben. Und das kann man, glaube ich, dahingehend verallgemeinern, dass die Vielfalt der Menschen, Interessen, aber auch Verhaltensweisen, die sich im Internet sammeln, es schwieriger wird, miteinander zu kommunizieren unter Fremden.
Kann man denn sagen, dass privat weitergeleitete Nachrichten oder auch News eine andere Wirkung auf Menschen haben als klassisch medial verbreitete, also im Fernsehen, Radio, Zeitung?
Auf jeden Fall. Den Massenmedien verdanken wir ja einen recht stabilen Raum, der festlegt, was gesagt werden kann und wie etwas gesagt werden kann. Das ist über Jahrzehnte ganz stark durch die Massenmedien geprägt gewesen. Und was wir im Moment beobachten, ist eine enorme Pluralisierung sowohl der Inhalte als auch der Arten, wie kommuniziert wird. Manchmal wird das als Fragmentierung bezeichnet. Ich würde erst mal sagen, es ist auf jeden Fall eine Pluralisierung. Und diese geschlossenen Kommunikationsräume sind Teil dieser Entwicklung.
Wie würden Sie das denn jetzt bewerten, wenn man das jetzt so mal demokratietheoretisch beobachten wollen würde? Also ist das eine Chance, dass man sich so zurückziehen kann? Vielleicht auch, dass man Widerstand leisten kann in dieser Art gegen autoritäre Regime zum Beispiel? Oder würden Sie sagen, da birgt schon, also das Ganze birgt schon so eine Gefahr, weil man sich halt viel einfacher radikalisieren kann auf die Art und Weise?
Ich fürchte, es ist beides der Fall. Eine Öffentlichkeit, wo jeder kommentieren kann, ist ja immer auch eine Art von Korrektiv. Nur muss man auf der anderen Seite sehen, dass die, die klassischerweise in der Öffentlichkeit kommuniziert haben, sehr wenige waren und meistens waren es Professionelle, entweder Politikerinnen oder Journalisten, die den öffentlichen Raum sehr stark beherrscht haben. Und inzwischen, wo jeder reden kann, werden andere Formen des sich aufmerksam machens gefunden. Und die sind zum Teil wirklich unangenehm. Und es ist schon schön, wenn das in einem öffentlichen Raum stattfindet, wo man auch widersprechen kann. Und in geschlossenen Gruppen ist diese Art von Widerspruch fast systematisch ausgeschlossen oder jedenfalls sehr stark minimiert.
Wenn man trotzdem nochmal guckt, letztes Jahr gab es ja einige Beispiele dafür, in denen Dark Social dann ein Problem geworden ist. In Indien kam es zu Lynchmorden, weil in WhatsApp-Gruppen Fake News verbreitet wurden. Oder in Brasilien, schon erwähnt, das Wahlkampfteam des heutigen Präsidenten Jair Bolsonaro, das hat gezielt Fake News über WhatsApp verteilt. Wie kann da eine demokratische Gesellschaft darauf reagieren, wenn die Vernetzung enger und enger wird und die Anfälligkeit für Manipulation dadurch ja dann auch wächst?
Ich bin nicht sicher, dass die Fake News als solches hier wirklich ursächlich sind. Mein Eindruck ist, dass diese Fake News eher dazu führen, dass bestimmte Haltungen emotionalisiert werden. Vielen Leuten, die falsche Nachrichten lesen, ist es bewusst, dass da drin eine Provokation liegt und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das stimmt. Aber Fake News produziert was anderes, nämlich was in der Forschung auch als eine bestimmte Form von Affektivität, von Emotionalisierung bezeichnet wird. Und hier liegt meines Erachtens das Problem. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das Internet hier die Ursache ist. Mein Eindruck ist, dass es eher das Medium ist, wodurch das ausgedrückt wird. Und da liegt eben, das ist eine Form des destruktiven Widerstands, das sich da Bahn bricht. Und diese geschlossenen Gruppen führen dazu, dass sich Leute finden und das stärker hochschaukeln. Aber Fake News ist nur das Medium dabei und nicht die Ursache, glaube ich.
Kommen wir mal zu einem möglichen Umgang mit diesem Thema. Der Journalist und Netztheoretiker Dirk von Gehlen, der hatte im Januar einen Artikel geschrieben und dort formuliert, auf der persönlichen Ebene müssen Nutzerinnen und Nutzer ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Wirkung ihre vermeintlich beiläufigen Botschaften und Kettenbriefe in privaten Chats in der Summe dann haben können. Ist das denn realistisch, jetzt die Verantwortung in Dark Social dann wieder auf den Einzelnen abzuwälzen?
Ich weiß gar nicht, ob das auf, also natürlich ist jeder als Individuum in diesem Bereich auch tätig und das gehört schon aus meiner Sicht auch dazu, dass Bürgerinnen und Bürger intervenieren, wenn sie den Eindruck haben, hier wird sehr stark manipuliert. Aber diese geschlossenen Räume machen das halt schwer möglich. Ich meine nicht, dass daraus folgt, dass die jetzt reguliert werden sollen. Wir haben schon Meinungsfreiheit. Und zu dieser Meinungsfreiheit muss man immer wieder betonen, gehört auch die Freiheit, was Falsches zu sagen. Solange es sich nicht um üble Nachrede handelt, kann man sagen, der Mond ist eckig. Und das wollen wir uns auch unbedingt erhalten. Und deshalb habe ich auch Probleme mit diesem Begriff Dark Social, weil er klingt so nach etwas Obskurem und geradezu Illegalem. Aber der Stammtisch in der Kneipe ist nichts anderes. Der lässt sich zwar leichter überhören, aber neigt auch zu dieser Art von Gruppenbildung, wo man Stimmungen hochschaukeln kann.
Mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann sprachen wir über einen möglichen Umgang mit Dark Social. Das Interview, wie auch alle anderen Inhalte dieser Sendung, finden Sie auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Calm music filled with love. Ruhige Musik, die mit Liebe gefüllt ist. So beschreibt der chilenische Musiker Seba Ley seinen experimentellen Singer-Songwriter-Pop. Siempre heißt dieser Titel. Thank you. Umgehen mit Hass und Diskriminierung im Netz, das ist gewissermaßen das Thema unserer Sendung heute. Und die Frage ist natürlich immer, wie bietet man diesen Themen die Stirn? Das ist nicht einfach. Trotz Gegenargumenten, Löschtrupps und auch technischen Lösungen zeigt sich ja immer wieder, Hasskommentare zum Beispiel, die werden aus dem Internet nicht so einfach verschwinden.
Nun gibt es aber vielleicht eine Lösung. Jigsaw, das ist das Tochterunternehmen von Google Alphabet, hat ein Tool entwickelt, das unliebsame Kommentare im Netz einfach ausblendet. Carina Frohn hat sich angeschaut, wie das funktioniert.
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ist es auf jeden Fall ein tolles Experiment. Und das sagt ja Jigsaw im Prinzip auch, es soll ein Experiment sein, das zeigt, was man mit KI alles machen kann gegen Hate Speech.
Tune heißt dieses Experiment, von dem Medienlinguistin Silvia Yaki da spricht. Die Erweiterung für den Google-Browser Chrome möchte eine Art Lautstärkeregler für Hass im Netz werden. Nutzer sollen entscheiden, was wollen sie sehen und wie viel davon, wenn sie sich im Netz bewegen. Denn Tune kann nicht nur Hasskommentare und seine unbeliebten Verwandten komplett ausblenden, die künstliche Intelligenz teilt auch unliebsame Äußerungen in Schweregrade ein. Aus diesen Grautönen können Nutzer ebenfalls wählen. Theoretisch.
Setzen Sie da mal Menschen dran, also das haben wir bei einem Experiment auch schon gesehen, die dann einschätzen sollen, was ist Hate Speech, wie extrem ist diese Hate Speech und die werden sich alle unterscheiden. Also es gibt da keinen Konsens.
Ähnlich wie der Mensch tut sich auch die Maschine bei Ironie noch sehr schwer oder bei der Verbindung aus Text und Bild im Hasskommentar. An diesem Problem arbeitet Silvia Yaki mit Kollegen an der Universität Hildesheim seit Jahren.
Wenn man sich solche Hasskommentare mal aus dem Kontext gerissen ansieht, versteht man oft gar nicht, um was es geht. Und wir erwarten das eigentlich von der KI. Also wenn man davon mal absieht, ist die schon relativ gut und kann zur Vorsortierung sehr hilfreich sein.
Dafür wird die künstliche Intelligenz hinter Tune auch schon genutzt. Die heißt Perspective. Erschaffen, um Kommentare zu identifizieren, die gemeinhin als toxisch gelten. Gewaltvoll, beleidigend und damit wenig hilfreich für eine produktive Diskussion.
Sie meinten, sie können uns ein Tool bauen und wir können damit die Kommentarspalten bei mehr Artikeln öffnen und gleichzeitig das Qualitätslevel halten, das die Leser gewohnt sind und erwarten.
Mit Sie ist das Unternehmen Jigsaw gemeint, erzählt Marcia Loughran. Sie ist hauptverantwortlich für die Kommentarspalten bei der New York Times. Seit 2016 arbeitet die Zeitung mit dem Tech-Unternehmen zusammen.
Die New York Times hat einen einzigartigen Weg, Kommentare zu moderieren. Ein Team aus menschlichen Moderatoren liest wirklich alle Kommentare. Soweit ich weiß, sind wir das einzige große Medienhaus, das das so macht.
Doch die viele Arbeit scheint sich zu lohnen. Die Times bekommt reichlich positives Feedback von den Lesern. Noch mehr dank Perspective. Die teilt für die Times-Redakteure die einströmenden Kommentare unter Artikeln auf ihrer Homepage in sauber und gefährlich ein. Wie schwer das ist, können Leser mit Testkommentaren sogar auf der Times-Seite herausfinden. Die potenziell unliebsamen Äußerungen werden dann noch genauer von Menschenhand geprüft, bevor sie gelöscht oder freigegeben werden.
Auf der anderen Seite des Spektrums sind die ersten 10% der Kommentare höchstwahrscheinlich von sehr hoher Qualität. In diesen Fällen lassen wir sie automatisch veröffentlichen.
Trotzdem würde die New York Times dem Algorithmus niemals blind vertrauen. Im Austausch für den digitalen Helfer liefert die Times Beispiele für unliebsame Kommentare an Jigsaw, damit die ihre künstliche Intelligenz Perspective weiter trainieren kann. Das kommt auch der Chrome-Erweiterung Tune zugute, denn desto mehr Daten die KI hat, desto besser wird sie darin, zum Beispiel Hasskommentare zu identifizieren und dann auszublenden. Das funktioniert momentan aber nur mit englischsprachigen Kommentaren und ist noch sehr fehleranfällig, betonen die Macher. Ein Gespräch darüber lehnen sie ab. Öffentlich verkündet Jigsaw aber, dass ihr Tool wieder mehr Menschen dazu ermutigen soll, sich frei im Netz zu äußern.
Aber ich sehe da so ein bisschen eine Verstärkung des Echokammer-Effekts. Man kann eigentlich sagen, was man möchte und man muss eigentlich nicht mit Kommentaren rechnen, weil man das alles schön ausblendet.
Realitätsverzerrung nennt das Medienlinguistin Silvia Jaki. Nur weil man den Hass im Netz nicht mehr sehen kann, ist er noch längst nicht verschwunden.
Ich sehe das Problem eigentlich darin, dass man dann nicht mehr die Notwendigkeit sieht, gegen Hass überhaupt anzugehen. Weil man sagt, naja, es ist ja eigentlich kein gesellschaftliches Problem mehr. Wir werden damit ja gar nicht richtig konfrontiert, wenn die Benutzer das richtig machen. Und das ist eben nicht so.
Und noch ein Punkt scheint ganz entscheidend zu sein. Tune mag dabei helfen, Hasskommentare erst einmal sichtbar zu reduzieren. Aber die Verantwortung dafür wird mit Tune lediglich auf den Nutzer geschoben.
Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, darüber haben wir eben auch im Zusammenhang mit der neuen Rechten besprochen, finde ich das erstmal gar nicht so schlecht, eine Möglichkeit in der Hand zu haben, dann bestimmte Dinge einfach auszublenden und dementsprechend auch dann einfach nicht beachten zu müssen, oder?
Genau, damit durchbricht man ja den Aufmerksamkeitszyklus in gewisser Weise. Und ich ehrlich gesagt, ich kann manchmal diesen Hass und diese Menschenverachtung nur schwer ertragen, beziehungsweise die verhageln einem dann so den halben Tag. Und wenn man sie nicht mehr sieht, hey, ist der Tag gerettet. Vielleicht ist es dann manchmal doch so einfach.
Ja. Heaven war das vom Kanadier Lee Rosewer, einem Radiomacher, Podcaster und Musiker in einem, der seine instrumentelle Musik in erster Linie dann eben auch für andere Podcaster und Radiomacher produziert. Heaven stammt zum Beispiel vom Album For Podcasts 6, eine Fundgrube für Menschen mit Podcast-Ambitionen, würde ich sagen.
Breitbandbesprechung.
Google Stadia und Apple Arcade sind zwei Namen, die in den letzten Tagen für Neugier und Diskussionen unter Computerspielenden gesorgt haben. Zwei Angebote, die neue Formen von Gaming etablieren wollen und vielleicht die Art und Weise, wie gespielt wird, für immer ändern könnten.
Ja, grob zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, es geht um so eine Art Netflix oder Spotify vielleicht auch für Games, also um die Möglichkeit für eine monatliche Gebühr dann Zugriff zu haben auf eine ganz, ganz große Spielebibliothek.
Was genau dahinter steckt und was das für Konsequenzen haben könnte, das besprechen wir jetzt mit Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Was enthält denn diese Spielebibliothek und wie sollen diese Angebote funktionieren?
Also was sie ganz genau enthält, das weiß man noch nicht so richtig, aber bekannte Hersteller wurden dazugeholt und sollen eben Spiele in dieser Bibliothek, könnte man sagen, anbieten. Bei Apple sollen es zum Anfang ungefähr 100 sein, bei Google weiß man es noch nicht so genau. Also auf abstrakter Ebene eben eine Bibliothek, in die man sich monatlich einkauft, aber im Detail ist es dann unterschiedlich. Bei Google Stadia ist das Prinzip, dass die Hardware, die Spiele-Hardware überflüssig gemacht wird. Man spielt einfach auf dem eigenen Computer, Tablet oder Smartphone und diese eigentlich explizite Spiele-Hardware ist dann in einem Rechenzentrum irgendwo. Die eigene Technik ist nur Aus- und Eingabegerät, das funktioniert also nur online. Bei Apple Arcade ist es anders. Hier geht es wirklich um den Zugriff auf eine Bibliothek. Die Hardware ist weiterhin eben die Apple-Hardware, die der Nutzer selbst besitzen muss. Und auf den wird die Software aufgeführt und muss heruntergeladen werden. Und dieser Zugriff aber aufs Herunterladen, der ist eben Teil des monatlichen Abos.
Beide Projekte, die sind ja jetzt im Abstand von wenigen Tagen vorgestellt worden. Warum kommen denn Apple und Google erst jetzt damit? Sind die Vorreiter?
Nein, eher das Gegenteil, weil jetzt ist der Moment, wo man noch dazukommen kann. Für die Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo gibt es schon Jahresabos, also eigentlich für die Online-Dienste. Da sind aber auch Gratisspiele zum Download mit drin. Sony und der Grafikkartenhersteller Nvidia, die haben schon Streaming-Angebote. Microsoft und Amazon experimentieren wohl damit. Das heißt, man könnte sagen, wer jetzt nicht dabei ist, der ist dann halt irgendwann zu spät. Und wie so oft ist es jetzt eben Platzhirsche gegen Digitalgiganten, nur dass es eben hier nicht so alte Analog-Zeitungs Verlage gegen Digitalfirmen sind, sondern hier ist der erste Medienparadigmenwechsel, könnte man sagen, der sich komplett im Digitalen abspielt.
Ein großes Wort. Wann immer neue Vertriebsmodelle kommen, da ändern sich ja dann auch die Spiele selbst. Dass wir heutzutage so viele Gratisspiele haben, die dann aber sogenannte In-App-Käufe haben, ist zum Beispiel den App-Stores zu verdanken, nicht zuletzt also Apple selbst. Grund, die Entwickler und Spiele-Publisher hatten vor allem eins in Sinn, nämlich die Umsätze maximieren. Wird das dann so bleiben?
Wahrscheinlich ja. Es gibt vor allen Dingen ein Gerücht, das dafür Unruhe gesorgt hat. Die Abrechnung gegenüber den Entwicklern, also wie wird die dann entstanden, wie werden die bezahlt, die könnte zeitbasierend sein. Also je länger Spielende mit einem Spiel verbringen, desto mehr Geld bekommt dann der Entwickler oder die Entwicklerin. Und das wäre ein Problem, sagt Marcel-André Casasola-Merkle, selbst Spieleentwickler für iOS-Spiele.
Ein Problem wäre, wenn nach Zeit bezahlt wird, dass sich natürlich die Developer dann darauf stürzen, auch die Zeit, die ein Spieler in dem Spiel verbringt, zu verlängern. Also man sieht es immer, wenn es irgendwelche Verlockungen gibt im Markt, dann werden die auch ausgeschöpft. Das wäre schlecht für die Spiele. Ich glaube nicht, dass das im Sinne von Apple wäre. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie es machen.
Wie gesagt, man weiß es noch nicht ganz genau, aber selbst wenn Apple sich jetzt gegen diese Version entscheidet, diese Idee ist durchaus in der Welt und könnte, ich sag mal, eine reale Gefahr sein.
Weiß man denn schon, was Google jetzt plant?
Nichts Offizielles, aber es gibt auch hier einen ganz konkreten Punkt, der da in dieser Aktion wie ein zweischneidiges Schwert sein könnte. Die YouTube-Integration mit Spieleverlinkungen. Es gibt ja schon Let's Plays jetzt auf YouTube, also beim Spielen zugucken. Das ist jetzt schon groß und diese beiden Services sollen miteinander interagieren. Dazu kommt dann, man soll Spielmomente per Link teilen können. Also man klickt einen Link, dann öffnet sich das Spiel im Google-Service exakt an der Stelle, wo zum Beispiel der Streamer gerade ist. Einerseits ist das total gut, weil man niedrigschwellig in diese Spiele reinkommt. Andererseits, wenn zum Beispiel die Entwickler danach bezahlt werden, wie viele Spieler das Spiel aufgerufen haben, steht zu befürchten, dass sowohl Videostreams als auch die Inhalte der Spiele selber so optimiert werden, dass sie dann Dinge enthalten, die so ganz kurze Clickbait-Szenen vielleicht sind.
Heißt das dann also, dass Spieleentwickler dazu verdammt werden, Spielzeitmaximierer zu werden und die Inhalte letztendlich hinten anzustellen?
Das ist eine Befürchtung, die man auf jeden Fall haben könnte. Eine der möglichen Effekte. Das Apple-Modell könnte da Abhilfe schaffen. Es soll werbefrei sein, keine In-App-Purchases haben. Wenn da nicht die Spielzeit zur Berechnung genommen wird, könnte das also fast schon ein kleines Paradies werden. Aber auch das wieder hat eine Gefahr, nämlich es könnte die Entwickler in zwei Lager spalten. Einerseits Entwickler für die Gratisspiele und andererseits eben die für diese High-End-Abo-Games, sagt auch Casasola-Merkle.
Die Einstiegshürden werden da halt krass. Ich muss mein Spiel pitchen, relativ lang vorher. Dann sagt Apple, ob ich in den Service reinkomme. Ich tue mich ein bisschen schwer, mit dieser Abspaltung in diese Elite der Elite zu kommen, sozusagen.
Und diese Sorge ist eben auch nachvollziehbar, weil noch gar nicht genau klar ist, wie das funktioniert.
Das klingt jetzt alles erstmal ziemlich pessimistisch.
In der Tat.
Siehst du denn da gar keine Chancen in diesen neuen Angeboten und dieser Art des Spielens? Ich hätte ja gedacht, du schwebst jetzt im siebten Himmel.
Ja, eher nicht. Ich bin halt so skeptisch, weil sich im Gaming in der breiten Wirkung halt so eine Art neoliberaler Kulturkapitalismus durchgesetzt hat, der diese Bedenken total befeuert. Aber natürlich kann man es auch als Chance sehen, eben dass durch Eigenproduktionen, wie zum Beispiel bei Netflix, kreative Talente doch vielleicht eine Chance erhalten, dass das Genre der narrativen Spiele eine Nische findet oder dass der Zugang zu benötigten der teurer Spiele-Hardware halt entfällt und Spiel viel mehr in Breite gehen kann, weil der Einstieg so niedrig ist und dass es, ich sage mal in Anführungszeichen, nur ein Abo braucht und dann kann ich alles erleben.
Ganz kurz noch gefragt, das würde dann halt so letztendlich heißen, dass die Konkurrenz größer wird, also sowohl was die Bildschirmzeit angeht, als auch die Aboisierung von Medienkonsum?
Das ist in der Tat gerade so ein Bedenken, den man hat, weil jeder große Digitalfirma bringt gerade Abos an den Start. Und jetzt kommen noch die Computerspiele dazu. Der Netflix-Chef Reed Hastings hat neulich zum Beispiel auch Fortnite als Konkurrenz um die Bildschirmzeit genannt. Und wenn das jetzt sozusagen noch dazukommt, ist die Frage, einerseits, wer kann sich das leisten? Also ist dann so eine Trennung zwischen Leuten, die sich viele Abos leisten können und Leute, die das nicht können. Und andererseits, wie viele Abos in verschiedenen Medienformen wird es denn geben? Oder schlagen dann noch so große Giganten wie Amazon vielleicht, die alles aus einer Hand bieten, alles andere? Und dann mal ganz weit in die Zukunft gedacht, vielleicht ist die Matrix, also dieser digitale Raum, wo wir die Welt in Zukunft erleben, einfach eine ökonomische Notwendigkeit, weil sie das eine Abo ist, wo es alles gibt.
So, hier ziehen wir jetzt mal einen Schlussstrich. Danke.
Dabei war das der Markus-Moment, ne? Die Matrix. Hier hatten wir sie mal wieder. Vielen Dank für diese engagierten Einsichten.
Sehr ja, gern. Engagiert geht es gleich auf jeden Fall auch weiter bei Rang 1 im Deutschlandfunk Kultur. Nämlich, da geht es um die Frage, wie aus einem Theaterabend ein Hörspiel wird.
Und das hat was mit Geld zu tun.
Ich glaube schon.
Ja. Hier Brian Hunter, aka Ego Dome, so heißt er. Den wollen wir hören. Jazzig elektronischer Hip-Hop. Shadow of the City heißt dieser Track.